Ob das nun gerecht war? Na ja, jedenfalls mussten die Brüder nun von vorne anfangen. Während Gustav seiner Feder wieder in den Wald folgte, zog es Gerhard und Gebhard diesmal direkt ins Wirtshaus, um sich zu beraten. Wer würde den schönsten Ring finden? Wem würde das Königreich zufallen? Gerhard sprach zu seinem Bruder: Vielleicht hätten wir diesmal wirklich den Federn hinterherjagen sollen, bevor wir ins Wirtshaus gehen. Dem Dummling hat seine Feder ja offensichtlich Glück gebracht. Doch Gebhard beruhigte ihn: Aber lieber Gerhard, wo sollen wir denn dort draußen auf die Schnelle einen Ring finden? Hier im Ort spielt das Leben, und das Zentrum des Lebens ist das Wirtshaus. Und wenn wir nebenbei noch satt werden und unseren Durst stillen, umso besser. Beide waren sich einig, sie brauchten einen Ring. Das hatte oberste Priorität. Die Wirtin kam heran und klimperte mit einem Geldbeutel. Ihr beiden schon wieder? Seid ihr gekommen, um eure Schulden zu begleichen? Das letzte Mal seid ihr ja einfach fortgerannt. Gerhard antwortete ziemlich hochnäsig: Mal nicht so vorlaut, Weib. Sobald ich erstmal König bin, soll es euer Nachteil nicht sein. So, nun zeige sie ihre Hände. Ringträgerin? Gerhard zog die Hände der Wirtin zu sich und untersuchte sie. Davon war sie nicht sonderlich begeistert. Hey, was soll das? Was macht ihr? Gerhard forderte Gebhard auf: Brüderchen, untersuche du ihren Münzbeutel. Vielleicht ist ja da ein Ring drin. Gebhard schaute im Beutel der Wirtin nach, fand dort aber neben Münzen nur ein Bonbon und eine alte Apfelkitsche. Die Wirtin fand das zu Recht unverschämt. Also wirklich, jetzt reicht es aber, griff ihren Beutel und ging. Gebhard rief ihr hinterher: Entschuldigung, 2 Schnitzel und 2 Bier bitte, große Bier. Aber Gerhard hatte anderes im Kopf. Also bevor ich hier auch nur einen Schluck Bier trinke, möchte ich erstmal einen Ring haben. Gebhard beruhigte ihn: So entspann dich doch. Schau mal, siehst du die beiden Wirtshaustöchter dort? Die werden schon irgendetwas Brauchbares haben. Einen Ring am Finger oder einen an einer Kette oder ein Haarring oder sowas. Gerhard forderte Gebhard auf, bei den beiden Mädchen nach Ringen zu schauen. Als der zunächst lieber etwas essen wollte, wurde er wütend. »Muss ich dir erst Beine machen?« Dabei erhob er sich und drohte Gerhard mit der Faust. Der hatte keine Lust auf Ärger mit seinem Bruder. Schon gut, ich mach's ja«, sprang auf und ging zu den Frauen. »So, königliche Leibesvisitation, bitte einmal die Finger vorzeigen.« Die Töchter fanden das gar nicht so toll. »Wie bitte? Was soll das denn?« »Ja, was fällt euch ein? Wer seid ihr überhaupt?« Gebhard stellte sich vor. »Ich bin Prinz Gebhard und dort vorne sitzt mein Bruder, Prinz Gerhard, der künftige König.« Dieser grüßte würdevoll genervt. Das beeindruckte die jungen Frauen. Sie standen auf und machten einen Knicks. »Ah, oh, was für eine Ehre! Aber sagt, warum wollt ihr unsere Hände sehen?« Gebhard log. »Weil wir die Schönsten suchen. Die schönsten Hände und die schönsten Haare aller Frauen des Königreichs.« Währenddessen untersuchte er Hände und Haare der beiden. Sie waren geschmeichelt. Die eine meinte überrascht: »Und wir kommen dafür in Frage?« Während die andere etwas selbstbewusster war: »Ich wusste doch, dass wir zu den Schönsten gehören.« Gerhard fragte Gebhard: »Und, hast du was gefunden?« Dieser darauf: »Nein, nichts.« Das überraschte natürlich die Wirtshaustöchter. »Wie, nichts? Was soll das heißen?« Gerhard schmeichelte: »Er will damit sagen, dass ihr makellos schön seid. Er konnte keinen Fehler finden. Richtig, Brüderchen?« Gebhard bestätigte: »Ja, ja, genau. Ich notiere zu euch: Kommen in Frage, sind noch im Rennen.« Dabei schien er sich etwas in die Hand zu schreiben. Inzwischen war das Essen fertig. und die Wirtin servierte es mit Besteck, Serviette und Serviettenring. Die Herren Schnitzel und Bier. Gebhard spürte seinen Hunger und konzentrierte sich aufs Essen, während Gerhard immer noch bei der Ringsuche war. Plötzlich kam ihm eine Erleuchtung. »Warte, ich glaube, ich bin fündig geworden.« Er zog den Serviettenring von der Serviette und steckte ihn ein. In dem Moment sah sie die Frau mit dem Teppichklopfer, der sie den Vorhang gestohlen hatten, und beschuldigte Gerhard. »Du hast doch meinen Vorhang geklaut!« Gerhard antwortete hoheitsvoll. »Sie halte inne! Ich bin Prinz Gerhard!« Das beeindruckte die Teppichfrau aber wenig. »Ja, ja, und ich bin die Kaiserin von China. Meinen Vorhang will ich haben.« Gerhard wollte nur weg und forderte Gebhard auf. »Komm, wir haben einen Ring. Unser halbblinder Vater wird schon nicht merken, dass der nicht echt ist. Und die Alte hier nervt gewaltig.« Gebhard tat es leid um Essen und Bier, aber nach einem großen Schluck schloss er sich seinem Bruder an und beide flüchteten aus dem Wirtshaus. Gustavs Feder war tatsächlich wieder vor die Höhle der Itsche geflogen. Und er trat dort dann tatsächlich auch wieder in den gleichen Haufen Fuchskacke. »Mann, das stinkt! Außerdem hatte ich doch eigentlich schon gewonnen. Alle sind gegen mich. Gerhard hasst mich. Gebhard ist alles egal, solange er fressen und saufen kann. Und sogar die Hofmeisterin verabscheut mich. Und Vater ist zu verwirrt, um zu erkennen, wie mit mir umgegangen wird. Aber gut, vielleicht kann die Itsche ja wieder helfen.« Er klopfte ans Tor und die Itsche sprach wie schon beim letzten Mal. »Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeinshündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär.« »Gustav, ich bin es schon wieder, Gustav«, rief er. »Ah, Gustav! Welch freudige Überraschung«, entgegnete sie. »Und? Bist du König?« Da erzählte Gustav. »Nein, das ist ja gerade das Problem. Der Teppich war super, aber irgendwie haben meine Brüder und die Hofmeisterin meinen alten Herrn überzeugt, eine weitere Aufgabe zu stellen. Nun ist es ein Ring«, sagt Itsche. »Wo kriege ich denn jetzt hier im tiefsten Wald einen schönen, edlen Ring her?« »Einen Ring?« Sie lachte. »Nichts leichter als das«, sie sagte ihren Spruch. »Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeinshündchen, Hutzel hin und her, bring mir die große Schachtel her.« Und ein Krötenkind holte wieder die Kiste und stellte sie vor Gustav. Als dieser sie öffnete, fand er darin einen edlen Ring und nahm ihn heraus. Gustav war begeistert. »Wow, der funkelt ja richtig. Danke, 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 liebe Itsche. Wenn ich dich das nächste Mal besuche, bin ich dank dir bestimmt schon König.« Itsche war zwar nett zu Gustav und mochte ihn, hatte aber den Geruch von Fuchskacke an ihm deutlich wahrgenommen. Sie sprach: »Ja, schön. Vielleicht noch kurz dazu, also zum Besuchen. Also gerne, aber ich fänd's jetzt auch nicht schlimm, wenn du dich vorher mal waschen würdest. Du riechst immer sehr streng, irgendwie fuchsig. Also toll, rebellisch, jung, ja, wild, aber auch ein bisschen ekelhaft.« Gustav war das peinlich und er erklärte: »Ja, also, das ist wegen hier. Der Haufen dort, der liegt im Weg. Aber klar, ich müsste mir mal die Schuhe putzen. Und danke nochmal.« Und nachdem Itsche das Tor geschlossen hatte, sprach er zu sich selbst: »Das ist ja mal wieder typisch. Selbst im Glück habe ich Pech. Eine riesige Kröte, die in einer Höhle lebt, sagt mir, dass ich stinke. So klar. Peinlich, Pechling.« Pech hin oder her, auch da schien es so, als habe der Dummling die Aufgabe besser gelöst. Der Ring der Itsche war wunderschön, aus Gold und Edelsteinen gearbeitet, und der Serviettenring von Gerhard und Gebhard war nicht nur aus falschem Gold, er war auch viel zu groß. Mal sehen, ob Gustav, der diesmal sogar früher zurück auf Schloss Schelsardi war als seine Brüder, seinen Vorteil nutzen konnte. Dem König gefiel der Ring sehr.
Ah, also wirklich, mein lieber, lieber Gustav,
von allen Ringen, die ich in meinem Leben sah, war nie einer so wunderbar. Gustav hörte das gerne.
Das freut mich, lieber Vater. Werd ich denn nun dein Nachfolger?
Der König antwortete:
Ja, im Prinzip.
Da unterbrach ihn Hofmeisterin Juliane.
Im Prinzip müssten wir ja, der Gerechtigkeit wegen, erst noch einmal den Ring oder die Ringe deiner Brüder begutachten. Nicht wahr, Herr König?
Da konnte der König nicht widersprechen.
Ja, klar, was riecht hier eigentlich so streng?
Das hatte Gustav befürchtet, dass seine Schuhe immer noch nach Fuchs rochen.
Ach, weißt du, Vater, alle nennen mich Dummling.
Dabei wäre Pechling viel passender.
Dauernd trete ich im Wald in die Hinterlassenschaften eines Fuchses.
Der König, der edlere Düfte gewohnt war und sich ekelte, rief:
Ihhh, sofort putzen soll er seine Stutzen.
Juliane, so gebe sie ihm eine Bürste zum Entfernen der Würste.
Gustav gehorchte, zog seine Schuhe aus und setzte sich hin.
Da kamen auch Gerhard und Gebhard in den Thronsaal, und Gerhard rief ganz begeistert:
Vater, Vater, wir haben dir einen Ring mitgebracht.
Gebhard ergänzte:
Ja, einen tollen, großen, goldenen Ring.
Juliane hatte inzwischen die Bürste geholt, warf sie verächtlich zu Gustav und schaute sich den Ring an.
Ach, wie schön, wie schön.
Bei genauerer Betrachtung war sie gar nicht so begeistert von dem servierten Ring.
So sah es auch der König. Ich muss schon sagen, meine lieben Blagen, der von Gustav ist echt famos und eurer irgendwie nur viel zu groß.
Gerhard versuchte dem König weiszumachen, dass es sich um einen antiken Ring handele, der einmal einem Riesen gehört hätte.
Das fand der König nicht überzeugend.
Schlecht. Das Gold ist nicht echt.
Juliane mischte sich ein. Beeindruckend. Das ist ja mit Gold gar nicht vergleichbar, o Herr. Man stelle sich vor, ein echter alter Riese.
Gustav fand das ziemlich idiotisch und schnappte sich den Ring.
Pah, das ist doch Schwachsinn. Schau hin, Vater. Das ist ein einfacher Serviettenring. Das sieht man doch.
Das war dem König wieder zu viel.
Ich krieg Kopfschmerzen und Probleme mit dem Herzen.
Hofmeisterin Juliane hatte eine Idee und beugte sich zum Ohr des Königs. Schnell war er überzeugt und machte eine genervte Geste, dass seine Söhne ihm zum Fenster folgen sollten.
Juliane eilte mit dem Falken herbei.
Der König dichtete:
Hinter jedem erfolgreichen Manne steht irgendwo ne schöne Anne.
Alle drei Söhne verstanden nicht sofort, was er damit sagen wollte.
Was? Anne? Aber Vater!
Der König erklärte: Wer die schönste Frau heimbringt, der folgt mir im Amte unbedingt. Damit warf er genervt alle drei Federn gleichzeitig fort.
Die Söhne wollten protestieren, aber Juliane gab den Befehl: Schweigt still und folgt den Federn.